arbeiten zu dürfen. Ich denke, es war ein super Einstieg von dem, was ich von Erich oder was Erich berichtet hat, wie er so dieses Ehepaar dargestellt hat. Das hat mich schon sehr fasziniert, beeindruckt aus Indonesien, die viel Geld hatten, reich waren und trotzdem ganz vom Glauben her geprägt das Leben wollten, mit ihren Möglichkeiten gesagt haben, das ist jetzt nicht für uns, sondern wir wollen das einsetzen fürs Reich Gottes. Ich finde das unglaublich vorbildlich. Und letztlich geht es darum, so wie Martin das gestern Abend auch in der Andacht dargestellt hat, in der Gemeindestunde, ja, was bestimmt unser Leben? Was sind unsere Lebensziele? Und letztlich wird davon unser Lebensstil bestimmt. Und wir finden immer wieder in der Bibel auch vorbildliche Menschen, die das gelebt haben, an denen wir uns ein Beispiel nehmen können. Deshalb mein Thema heute ist, ich möchte euch ein vorbildliches Ehepaar vorstellen aus der Bibel. In der Bibel finden wir ja viele große Vorbilder, regelrecht Helden. Manchmal werden ganze Kapitel über sie geschrieben, ganze Bücher davon bestimmt. Im Alten Testament Elia, David, Samuel und so weiter. Hebräer 11, ein ganzes Kapitel über Helden, über Glaubenshelden oder im Neuen Testament vor allen Dingen Paulus. Ja, was für ein Vorbild, was für ein Einsatz, was für eine Hingabe. Wir können unglaublich viel von ihm lernen. Aber ich denke, wenn wir ehrlich sind, und mir geht es manchmal auch so, dann denke ich, dieser Paulus, das ist mir doch eigentlich ein Schuh, der ist mir ein bisschen zu groß. Ja, das ist auch ein bisschen weit weg. Das ist ein Pioniermissionar, der ohne Bindungen, ohne Familie einfach so von Stadt zu Stadt zieht. Das ist doch nur bedingt meine Lebenswirklichkeit. Oder man denkt vielleicht, wenn ich solche Gaben hätte, wie diese Helden aus dem Alten Testament oder wie Paulus, wenn ich Wunder tun könnte und so weiter. Und da bin ich froh, dass die Bibel uns jetzt nicht nur solche großen Helden nennt. Ich denke, die haben natürlich ihren Wert, sondern dass sie uns auch kleine Helden, Helden des Alltags darstellt, Vorbilder, die vielleicht nur mit ein paar Versen erwähnt werden, aber von denen wir trotzdem enorm viel lernen können. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen auf der einen Seite diese Menschen wie Paulus, die uns inspirieren für das große Ganze, aber auch Menschen für den Alltag, wo uns gezeigt wird, so passiert es im ganz kleinen Alltag mit all den Mühen, mit all den Dingen, die uns interessieren, bewegen. Und ich bin auf zwei Personen gestoßen, genauer gesagt auf ein Ehepaar, und die haben mich schon sehr beeindruckt und sind auch was Besonderes im Neuen Testament, nämlich Aquila und Priscilla genannt. Aquila ist also der Mann, Priscilla die Frau, ein vorbildliches Ehepaar. Eigentlich finden wir kaum ein Ehepaar im Neuen Testament, worüber uns so viel berichtet wird, beziehungsweise die immer so zusammen auch dargestellt werden. Wir lesen von anderen, vielleicht von Zacharias, Elisabeth oder auch von Maria und Josef, aber hier ist schon als Ehepaar etwas Besonderes. Das heißt, und ich denke, wir können einiges von ihnen lernen, und auch die, die nicht verheiratet sind. Ja, also jetzt bitte nicht abschalten und denken, ich bin gar nicht verheiratet, also interessiert mich das gar nicht. Sondern ich denke, hier geht es um Prinzipien, ja, vorbildliches Verhalten. Und ich denke, können wir alle von lernen. Letztlich finden wir nur einige Verse über sie. Und das finden wir durchaus auch häufiger in der Bibel, dass nicht alle Fragen, die uns vielleicht heutzutage interessieren, beantwortet werden. Ja. Wir erfahren also weder, wo die beiden sich kennengelernt haben, wie der erste Kuss war, welche der fünf Sprachen der Liebe für sie jetzt die wichtigste war, wo sie ihren Urlaub verbracht haben und so weiter. Aber einige andere Dinge werden uns berichtet und wir können Wertvolles von ihnen lernen. Wir können uns auch gut in ihnen wiederfinden. Denn zum Beispiel werden uns keine besonderen Gaben bei ihnen genannt. Ja, also wer jetzt sagt, Mensch, wenn ich so eine Gabe hätte, kein Wunder, dann könnte ich im Reich Gottes was bewirken, dann könnte ich was tun, wird uns eigentlich nicht so berichtet. Wir lesen von keiner außergewöhnlichen Bekehrung bei ihnen. Wir lesen nicht von einer spektakulären Berufung. Wir lesen auch nicht, dass sie in einer besonderen, speziellen Situation als Einzelereignis auf einmal da waren und eine ganz besondere Aufgabe in einer ganz speziellen geschichtlichen Situation erfüllt haben, sondern wir sehen eher ihre Vorbildlichkeit eigentlich in ihrem ganzen Lebensstil. Und damit können wir uns eigentlich gut mit ihnen identifizieren. Aber auch das andere, wir können uns nicht so einfach entschuldigen. Ja? Wir können nicht immer nur sagen, ach ja, das ist der große Glaubensheld. Der hat so seine Begabung gehabt. Wenn ich so eine Berufung gehabt hätte, wenn ich solch eine Bekehrungsgeschichte aufweisen könnte, dann, sondern wir sehen hier ganz normale Alltagschristen eigentlich. Sie werden insgesamt an 6 Stellen erwähnt, 3-mal in Apostelgeschichte 18, dann noch einmal in Römer 16, 1. Korintherbrief und 2. Timotheusbrief. Die meisten Stellen werden wir so im Laufe der Zeit wenigstens einmal kurz zitieren. Aber ich will auch keine Predigt vielleicht so im ganz klassischen Sinne heute halten. Also natürlich ist es eine Predigt im klassischen Sinne, aber jetzt nicht 3 Punkte vielleicht, 1, 2, 3 und dann haben wir alles darüber erschöpfend dargestellt, sondern eher Beobachtungen weitergeben. Also einfach so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind bei diesem Ehepaar, wo ich sage, davon habe ich selber gelernt oder davon möchte ich profitieren, davon möchte ich mich inspirieren beeindrucken lassen. Was wir überhaupt so chronologisch von ihnen wissen, rekonstruieren können, ist, dass sie als Juden ursprünglich in Rom gelebt hatten, die Stadt aber aufgrund eines Edikts von Kaiser Claudius verlassen mussten. Das war nach dem, was wir aus der Geschichte wissen, das Jahr 49 nach Christus. Das wird uns Apostelgeschichte 18, Vers 2 und 3 dann letztlich berichtet. 18, Vers 2, sie mussten also nach Korinth und hier steht, und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, das wissen wir auch noch, der kürzlich aus Italien gekommen war und Priscilla seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, also Paulus, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Also das heißt, sie waren nach Korinth gegangen, mussten dorthin, aufgrund eben dieses Edikts. Und dort lernt Paulus sie kennen und arbeitet eine Zeit lang mit ihnen zusammen, wahrscheinlich so etwa im Jahr 50 nach Christus, also hier in Korinth. Dort hat er auch die Gemeinde gegründet. Später, Apostelgeschichte 18, 18 bis 19 lesen wir das, nimmt Paulus sie mit nach Ephesus. Und dort scheinen sie auch eine Gemeinde, die Gemeinde mitgeleitet zu haben. Wahrscheinlich war das eher so in Form von Hauskirchen strukturiert. Möglicherweise gab es also verschiedene Gemeinden auch in dem ganzen Umfeld. Und jedenfalls eine Hauskirche, Gemeinde, Hauskreis vielleicht auch, wie auch immer, haben sie jedenfalls geleitet oder ihr Haus dafür geöffnet, dass diese Gemeinde, diese Versammlung dort stattfinden konnte. Das lesen wir in 1. Korinther 16, 19 zum Beispiel, dass Paulus von diesem Ehepaar grüßt nach Korinth und sagt, ich grüße aus Gemeinden, aus Kleinasien, besonders eben von Priscilla und Aquila. Sie scheinen Paulus besonders in Ephesus unterstützt zu haben, bis dahin, dass sie wohl ihr Leben riskiert haben. Das lesen wir in Römer 16, Vers 4, wo Paulus eben sagt, sie haben ja ihren Hals für mich hergehalten. Das heißt, sie haben in einer Situation, in Ephesus hat es ja auch Schwierigkeiten für Paulus gegeben, er war wohl auch im Gefängnis eine Zeit lang, aber sie haben ihn dort wohl unterstützt. Was sie genau da gemacht haben, wissen wir nicht, aber es ist wohl so weit gegangen, dass sie selber sich am Risiko ausgesetzt haben. Später sind sie wohl wieder nach Rom zurückgekehrt und haben dort auch wieder eine Gemeinde in ihrem Haus versammelt, wohl auch eine Art Hauskirche, vergleichbar vielleicht auch mit dem Hauskreis. Und zuletzt werden sie in 2. Timotheus 4, Vers 19 genannt. Hier lässt Paulus sie ganz am Ende, kurz vor seinem Märtyrertod, also vermutlich so zwischen dem 65. und 67. Jahr nach Christus, grüßen. Das heißt, es besteht eine Verbindung zwischen Paulus und dem Ehepaar wohl mindestens über 15 Jahre, also eine lange Wegstrecke, immer wieder Grüße. Und Paulus hat immer wieder kurze Mitteilungen über sie weitergegeben. Und ich denke, davon können wir auch lernen und bedeutet auch was. Es sind also jetzt nicht nur einen kurzfristigen Einblick, den wir haben, oder wo wir sagen, da ist so ein Spot im Jahr XY, sondern das ist ein langer Zeitraum auch gewesen, wo wir kurze Informationen zumindest über dieses Ehepaar haben. Paulus scheint sie jedenfalls sehr zu schätzen. Das Erste, was einem auffällt, ist, dass sie eigentlich immer zusammen genannt werden. Meines Wissens finden wir das sonst in dieser Form, das, was ich am Anfang so sagte, kaum im Neuen Testament. Zacharias, Elisabeth, Maria und Josef, das sind, natürlich wissen wir einiges über Ehepaare, über Ehe, wie sie gelebt werden soll aus dem Neuen Testament, aber dass uns ein Ehepaar so explizit immer zusammen genannt wird, das finden wir meines Wissens kaum. Viele Einzelpersonen werden genannt, Männer oder auch Frauen, aber dass ein Ehepaar so immer ständig zusammen erwähnt wird, das ist schon ungewöhnlich, man kann fast sagen einzigartig oder schon besonders. Vielleicht auch, müsste uns traurig stimmen, vielleicht war es damals auch, vielleicht auch heute manchmal noch selten, dass viele Leute zwar verheiratet sind, aber dass in dieser Form ein geistliches Miteinander stattfindet, das ist vielleicht damals auch schon selten gewesen. Hier wird es aber deutlich bei den beiden, dass sie das gelebt haben. Es ist auffällig, ein starkes Ehepaar, welches gemeinsam ihr Leben, ihr geistliches Leben gestaltet, eine Einheit bildet. Hier sind nicht einfach zwei Individuen, die zufällig unter einem Dach leben oder mit einem Trauschein ohne Ehe leben, sondern man sieht, die sind zusammen. Sie werden gemeinsam wahrgenommen. Einer scheint ohne den anderen nicht vorstellbar zu sein. Paulus selber sagt ja in 1. Korinther 7, 7, das Ledigsein, aber das Verheiratetsein kann man auch als Gabe deuten, damit als Möglichkeit, sich mit der jeweiligen Lebensform auch im Reich Gottes besonders einbringen zu können. Und das scheint Priscilla und Aquila als Ehepaar gelungen zu sein. In Apostelgeschichte 18, 2 wird Aquila als erstes genannt, dann aber auch Priscilla mehrfach insgesamt, Priscilla viermal zuerst, Aquila zweimal zuerst. Für mich ist ein Hinweis, dass beide eben auch starke geistliche Persönlichkeiten waren, die sich entwickelt haben. Leider finden wir immer wieder Schlagseiten in manchen Ehen, viele kennt ihr vielleicht auch oder habt es auch schon mal erlebt, ist, dass ein Part geistlich sich weiterentwickelt hat. Habe ich immer wieder gesehen, die Frau ist vielleicht die geistlich wachere, die sensiblere, die fittere, eine Beterin, die sich geistlich entwickelt, die sucht, die nach Gott fragt, die unterwegs ist und der Mann hinkt irgendwie hinterher. Der ist zwar nett, der ist auch da in der Gemeinde, aber er macht sich insgesamt rar. Kann aber auch andersrum sein, kenne ich auch. Der Mann will sich eigentlich geistlich entwickeln, ist wach, hat Pläne, wie er das Reich Gottes umsetzen will, aber die Frau hat da kaum Interesse dran. Sie hat nichts dagegen, in die Gemeinde zu gehen oder auch mal hier und da vielleicht mitzumachen, aber eigentlich hat sie kein wirkliches Interesse an den Prinzipien, an dem, was man Reich Gottes machen sollte. Vielleicht blockiert sie sogar regelrecht und oft sind das Diskrepanzen. Der eine entwickelt sich weiter und der andere hinkt hinterher oder dem sind das nicht so wichtige Prioritäten und das kann dann durchaus auch sogar bis hin zu Ehekrisen führen. Bei den beiden ist das nicht so. Beide sind geistlich starke Persönlichkeiten, ergänzen sich offensichtlich hervorragend und das widerspricht auch überhaupt nicht, auch dass mal Aquila bzw. Priscilla auch mal zuerst genannt wird, widerspricht meines Erachtens nicht den Ordnungen, die uns die Bibel für die Ehe auch gibt. Also wenn Paulus zum Beispiel das Prinzip der Unterordnung in Epheser 5 schreibt, dann ist das kein Widerspruch meines Erachtens hier, wie das genannt ist, sondern ganz abgesehen mal davon, dass Paulus sie nicht so positiv bewertet hätte, wenn sie ganz anders gelebt hätten in ihrer Ehe. Und die von ihm ja formulierten Grundsätze, also natürlich vom Heiligen Geist eingegeben, widersprochen hätten. Aber es geht hier ganz sicher natürlich nicht um eine Abwertung der Frau, sondern im Gegenteil, ihre vielfältigen Begabungen und Fähigkeiten, das denke ich, können wir auch hier lernen, werden eben wahrgenommen und können gewinnbringend im Reich Gottes zum Tragen kommen. Und manche sagen sogar, klar von der Auslegung her, Priscilla ist möglicherweise sogar zumindest in manchen Bereichen die geistig stärkere Persönlichkeit gewesen, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Bibel zumindest nicht einfach schematisch hierarchisch denkt, sondern sehr wohl die Persönlichkeit auch bewertet. Andere Ausleger übrigens sagen, dass Priscilla möglicherweise einfach aus einer sozial höher stehenden Familie stammte. So oder so wird aber deutlich, beide werden immer zusammen genannt, sind ein starkes Team. Das geht aber auch nur da, wo beide sich auch als Einzelpersonen eben entsprechend entwickelt haben und ihr geistliches Profil geschärft haben. Aquila ist vom Beruf Zeltmacher, hat also den gleichen Beruf wie Paulus. Darüber werden sie sich wohl auch kennengelernt haben, haben jedenfalls zusammengearbeitet. Nach Apostelgeschichte 18,3 sind sich nahe gekommen. Und es wird deutlich, dieses Ehepaar steht eben mitten im Leben. Handwerklicher Beruf, arbeiten, sind selbstständig. Wahrscheinlich sind sie der oberen Mittelschicht zuzuordnen. Das entspricht auch der Beobachtung, dass sie wohl ein größeres Haus hatten, sonst hätte sich da ja nicht so eine Gemeinde versammeln können. Also sind gut situiert, eher so der oberen Mittelklasse zuzuordnen. Also letztlich ein Ehepaar, mitten im Alltags-, mitten im Geschäftsleben, mit allen Herausforderungen, was dazugehört. Und Selbstständigkeit, der eine oder andere weiß es oder ist ja auch selbstständig, der weiß auch, das ist durchaus schwierig. Das ist jeden Tag kann es da auch Existenzkampf geben, da sind unterschiedlichste Kundinnen, Kunden, viele Schwierigkeiten, Probleme und so weiter. Das heißt, sie haben im Alltag, im Arbeitsleben gestanden, gelebt und trotzdem sehen wir, ihr Leben ist letztlich vom geistlichen Leben, ihren geistlichen Anspruch geprägt. Da sind sie ein Vorbild. Trotz Arbeit, alltäglicher Herausforderungen, die jeder hat, werden sie davon nicht aufgefressen oder einfach absorbiert. Und es wird so ein paar Punkte werden über sie berichtet und die will ich mit euch zusammen auch nochmal weiter betrachten. Apostelgeschichte 18,26, dort wird genannt, und dieser fing an, da geht es um Apollos, komme ich gleich noch zu, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Also eine Sache, die uns hier am Anfang berichtet wird oder die uns genannt wird, ist, sie gingen in die Synagoge, also in den Gottesdienst. Das gehörte zu ihrer Frömmigkeit. Das wird bei ihnen eine gute Gewohnheit gewesen sein. Das ließen sie sich nicht nehmen. Das gehörte zu ihnen, ein Ehepaar, das gemeinsam den Gottesdienst besucht. Das ist für uns, denke ich, auch ein Vorbild, eine Ermutigung, dass wir dem Gottesdienst, gemeindlichen Veranstaltungen, einfach eine Priorität einräumen, trotz aller Verpflichtungen, die wir haben, und die hatten die wahrscheinlich auch, und trotzdem zu sagen, da gehe ich hin, da gehöre ich hin, das ist eine Gewohnheit. Und das wissen wir, Gewohnheiten können ja auch was Gutes sein. Gewohnheiten können einfach uns, dass man nicht jeden Tag neu diskutieren muss, was mache ich jetzt, sondern dass es einfach dazugehört, sozusagen als Selbstverständlichkeit. Und die hatten bestimmt auch ihre Arbeitsbelastung. Die hatten vielleicht kleine Kinder, wird uns ja nicht genannt, Stress. Die brauchten vielleicht auch die notwendige Erholung am Sonntagmorgen oder am Sonntagvormittag oder damals eben der Samstag bei der Synagoge. Man denkt, okay, auf den Gottesdienst hätten sie vielleicht auch verzichten können. Vielleicht denken wir manchmal auch so. Aquila und Priscilla handeln nicht so. Für sie hat dieser Gottesdienst einen hohen Wert und sie wollen es einfach wahrnehmen. Und ehrlich gesagt, wenn ich so ein bisschen zurückblicke oder auf manche Menschen schaue, ich habe praktisch, ihr könnt mich gerne korrigieren oder mir nachher Beispiele nennen, ich habe praktisch noch nie jemand kennengelernt, der geistlich wirklich fit ist und praktisch nie im Gottesdienst erscheint. Also wenn ihr da andere Beispiele habt, würde mich freuen, aber ich habe so jemanden praktisch noch nie erlebt, der geistlich wirklich was bewirkt, was bewegt, aber keine Veranstaltung besucht, wie ein Gottesdienst zum Beispiel. Erich hat uns begrüßt, oder Viktor macht es ja auch immer wieder, die einfach so am Anfang sagen, das finde ich eigentlich immer sehr schön, wo sie sagen, wir sind froh, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, mit immer ein bisschen anderen Formulierungen. Aber das finden wir bei den beiden ja auch. Ich glaube, die haben eine gute Entscheidung getroffen. Sie sind in der Synagoge, im Gottesdienst der damaligen Zeit, der damaligen Situation, dort sind sie aufzufinden. Wir finden bei den beiden aber noch mehr. Sie hören zu. Ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, aber das wird hier besonders erwähnt. Als also dieser Apollos dort predigt und redet, hören die beiden zu. Sie sind also sensibel, sie sind wach, sie sind auch lehrmäßig wach. Sie achten darauf, was dieser Apollos predigt und redet. Das interessiert sie, sie hören hin. Und sie bemerken etwas, wo man, denke ich, schon sehr aufmerksam bei ihm hätte zuhören müssen. Denn Apollos war eine charismatische Persönlichkeit, so wie er uns beschrieben wird. Der war super gut im Reden, der war beredt, wird gesagt. Er war gelehrt in der Schrift, das heißt, er kannte sich gut aus in dem damaligen Wort Gottes. Er war brennend im Geist, das muss nicht unbedingt heißen, bezogen auf den Heiligen Geist, sondern kann auch so viel bedeuten, dass er einfach begeistert, leidenschaftlich war. Das heißt, er konnte überzeugend auftreten, der konnte die Leute mitreißen und er lehrte richtig, oder andere sagen sorgfältig in der Elberfelder, von Jesus. Das heißt, wenn so ein Mann da vorne predigt, dann könnte man durchaus erstmal sagen, ja wunderbar, hätten sich über die Predigt freuen können. So viele positive Dinge, die auf einmal zusammenkommen und die merken tatsächlich, da fehlt noch was. Ja? Trotz dieser Persönlichkeit, trotz dieser Situation, kriegen die das mit, da stimmt was nicht, das reicht nicht, da ist noch irgendwas, was nicht stimmig ist, wo Dinge noch nicht ganz zusammenkommen. Und das haben sie bemerkt. Das heißt, die müssen schon sehr gut zugehört haben. Die müssen sensibel gewesen sein, lehrmäßig auch gut dabei gewesen sein, sich in der Bibel oder dem damaligen Wort Gottes ausgekannt haben, ohne jetzt Theologie studiert zu haben. Aber das haben sie mitgekriegt. Da fehlt was. Vermutlich war es bei Apollos, man gibt da verschiedene Dinge, die man dazu sagen könnte. Das ist aber jetzt heute nicht unser Thema. Er war wahrscheinlich so ein ähnlicher Mann wie damals später die Epheser, eine Art Jünger von Johannes. Es war ja damals auch eine Art Übergangszeit. Es gab also schon den neuen Glauben an Jesus, der Heilige Geist war da, aber es gab wohl auch eine ganze Menge Leute, vermutlich auch ganze Gruppen, die noch nicht alles mitbekommen hatten, wo die einfach noch nicht mehr wussten und die eine Art ja, Jünger von Johannes noch geblieben waren, von daher vieles richtig weitergeben konnten, aber manches eben noch nicht wirklich bis ins Letzte verstanden hatten, vielleicht doch keine echte Wiedergeburt sogar erlebt hatten. Und Aquila und Priscilla merken das. Das heißt, wie gesagt, sie müssen gut zugehört haben. Und ich freue mich immer auch, wenn hier jemand sitzt, Bibel aufgeschlagen hat, mitschreibt. Ja, da merkt man auch, da hört jemand zu. Ich selber versuche das auch, aber ich habe so eine Zeit lang, als kleine Anekdote, da als wir noch in Goslar waren, habe ich immer gemerkt, manchmal bin ich so ein bisschen schusselig oder es kommen halt alle möglichen Leute auf einen zu nach dem Gottesdienst und so weiter. Andauernd habe ich meine Bibel liegen gelassen in der Gemeinde und dann habe ich mir irgendwann gedacht, die war bei uns um die Ecke, ich nehme die nicht mit. Und ich höre mir das einfach so an, das reicht, kriege ich auch noch ein ganz bisschen was mit wenigstens. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das reicht mir nicht. Ja, ich möchte meine Bibel dabei haben, ich möchte da reingucken. Ich kann das auch nicht mit dem Smartphone oder so, also ich muss wirklich so eine aufgeschlagene Bibel da liegen haben und dann auch mitschreiben, wenigstens ein paar Stichworte, damit ich mir das nachvollziehen kann und für mich rekonstruieren kann. Aber die haben jedenfalls, wie sie es genau gemacht haben, aber die haben jedenfalls zugehört, waren dabei. Und das beeindruckt mich an den beiden, dass die da wirklich gut zugehört haben, mit dem Herzen dabei waren, aber auch mit dem Verstand. Aber noch mehr, das ist nicht alles, sie werden jetzt initiativ, sie werden aktiv, sie gehen auf diesen Apollos zu. Ihr Denken ist nicht, besser nicht sagen, bevor wir vielleicht noch Ärger kriegen, wo sind denn die Ältesten, ja, die sollen sich drum kümmern oder einfach soll sich irgendjemand drum kümmern, bloß nicht wir. Irgendeiner kann das bestimmt besser, wir sind ja schließlich auch keine Theologen. Vielleicht haben sie sogar recht gehabt, vielleicht waren da Leute bei, die das wesentlich besser gekonnt hätten, wissen wir nicht, aber so handeln sie nicht, sondern sie merken, da ist ein Bedarf, also werde ich aktiv, also werden wir aktiv. Sie gehen nach dem Gottesdienst also einfach nicht schnell nach Hause, vielleicht schnell nur auf Freunde und Altbekannte zu, sondern sie sind wach und wollen jetzt mit diesem Apollos reden und sind da initiativ. Sie warten nicht, dass sie aufgefordert werden, sondern gehen selber auf ihn zu. Und ich denke, das bezieht sich nicht nur auf einen Prediger oder auf eine Predigt, sondern jeder von uns, denke ich, kann initiativ auch werden, nach dem Gottesdienst auch. Jemand freundlich begegnen, sich um jemand Neues kümmern, bei jemand nachzufragen, wie es ihm geht, sich zu erkundigen, jemand eine Frage zu beantworten, vielleicht mit jemand beten. Apollos fehlte etwas und das war den beiden aufgefallen. Fällt uns das auf? Möchte ich so fragen, wenn ich das lese, wenn jemand anders was fehlt, bist du dafür wach? Vielleicht fehlt jemand heute genau ein ermutigendes Wort, ein Zuspruch, eine freundliche Geste. Und vielleicht bist du genau derjenige oder diejenige, die das leisten kann. Aquila und Priscilla sind da für mich Vorbilder. Sie ergreifen die Initiative, gehen auf diesen Apollos zu, weil sie merken, da können wir etwas tun. Sie übernehmen letztlich Verantwortung, schieben das nicht auf andere ab oder denken, irgendwas irgendwie wird schon passieren, auch wenn wir nichts machen. Sie sind initiativ. Und was mir noch auffällt, Aquila und Priscilla scheinen dort, wo sie es tun, jetzt eine sehr wertschätzende und gewinnende Art gehabt zu haben. Sie haben ihn jetzt nicht einfach vor versammelter Mannschaft kritisiert, ja, haben gesagt, Mensch, also das geht ja gar nicht hier. Oder hinter vorgehaltener Hand, das wäre vielleicht häufiger der Fall, haben sich über ihn ausgelassen. Sondern, was machen sie? Sie laden ihn ein nach Hause. Sie wollen das in Ruhe mit ihm besprechen. Sie wollen sich auch ein Bild machen, denke ich. Warum fehlt da was? Was ist da los? Was für Gründe könnte das haben? In angenehmer Atmosphäre, ich denke, die werden da Kaffee, Kuchen hingestellt haben. Vielleicht ist er auch ein paar Tage da geblieben. Aber man merkt, sie wollen ihn gewinnen. Sie wollen es nicht runtermachen und zeigen, ja, wir wissen es aber theologisch besser oder wir, da sind doch Fehler und da müssen wir jetzt mal gucken. Sondern sie wollen in wertschätzender Art ihn gewinnen, dass er weiterkommt. Sie sehen bei ihm auch viel Gutes. Wir lesen in Vers 26 in Apostelgeschichte 18, sie legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Das heißt, sie machen ihm auch deutlich, da ist viel Gutes da. Du lehrst den Weg Gottes. Da ist eine ganze Menge in Ordnung. Es ist nicht alles falsch. Das ist nicht einfach eine Katastrophe. Da ist vieles gut, aber da fehlt auch noch was. Und da wollen wir helfen, das zu vervollständigen. Und überlegt mal, wenn das anders gelaufen wäre, wenn sie es nicht getan hätten, wenn sie nicht angesprochen hätten, wenn sie einfach nach Hause gegangen wären oder wenn sie ihn kritisiert hätten, vielleicht sehr vorwurfsvoll, sehr hart, was wäre da vielleicht auch für einen Mann fürs Reich Gottes verloren gegangen? Und so wird er gewonnen und wir sehen, wie er sich kraftvoll weiterentwickelt. Wir lesen genau in den Versen danach, dass er den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich war, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Das heißt, er hat sich das angenommen, was ja auch für ihn spricht, dass er jetzt nicht gesagt hat, was wollt ihr mir denn erzählen, ich bin gelehrt, sondern er nimmt es an und entwickelt sich weiter und kann in der Öffentlichkeit sogar den Glauben weitergeben. Und das möchte ich von Aquila und Priscilla lernen, andere wertzuschätzen, ihnen zu helfen, versuchen sie zu gewinnen, auch wenn das eine schwierige Situation sein kann, wo man sagt, vielleicht wird es auch kritisch, problematisch, wer weiß, wie er das aufnimmt. Und da sind sie mir ein Vorbild geworden. Wir können noch mehr von ihnen lernen. Das, was wir uns gerade angeschaut hatten, spielte sich ja nicht in Korinth ab, also da, wo sie zuerst auf Paulus getroffen waren, sondern mindestens anderthalb Jahre später in Ephesus. Und was hatte sie veranlasst, dorthin zu kommen? Wir lesen es in Apostelgeschichte 18,18, beziehungsweise 18 und 19. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern, also von den Korinthern, segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hielt ein Gelübde. Sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort zurück. Das heißt, Paulus hat, das heißt, sie haben etwa 2,5 Jahre ungefähr, jedenfalls einen relativ kurzen Zeitraum in Korinth gelebt, nachdem sie ja aus Rom vertrieben waren. Sich also jetzt erstmal wieder eine Existenz aufgebaut hatten. Und das ist ja oft auch gar nicht so einfach, sich im neuen Umfeld als Selbstständiger zu bewähren, wieder einen Kundenkreis aufzubauen und so weiter. Und jetzt 2,5 Jahre später geht es schon wieder weiter. Paulus hatte sie mitgenommen und das wohl aus gutem Grund. Denn sie haben dort mitgeholfen, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu gründen. Letztlich haben sie sich, wenn man so will, sich einer Gemeindegründungsarbeit angeschlossen, eine Neulandarbeit, wie auch immer man es nennen will, unterstützt. Und es klingt so, als hätte es dort später eine ganze Reihe von Gemeinden in Kleinasien im Umfeld von Ephesus gegeben. Und zumindest eine hat sich in ihrem Haus versammelt und aus dieser grüßen sie dann später die Korinther oder gibt Paulus die Grüße an die Korinther weiter. Dieses Ehepaar ist also um des Reiches Gottes willen, um der Gemeinde willen bereit, wieder aufzubrechen. Diesmal nicht gezwungen, wie am Anfang, was wir gelesen hatten, wo Claudius sie rausgeschickt hatte. Das war mir auch noch aufgefallen, zumindest zwischen den Zeilen. Wir lesen nichts, dass sie gemeckert hätten. Wir lesen nicht, dass sie auf einmal verbittert waren, weil sie ja aus Rom raus mussten. Das war ja nicht etwas, wofür sie sich selber entschieden hatten, sondern das waren einfach Umstände. Sie waren aber nicht verbittert geworden oder haben sich zurückgezogen oder haben jahrelang ihre Wunden lecken müssen, sondern sie haben in Korinth weitergemacht. Das heißt, man sieht, sie waren auch nicht an diese Dinge, an die äußeren Dinge, an die Arbeit, an das Haus, alles, was sie hatten, gebunden. Sie sind da ein Vorbild und sie waren hier bereit, das wieder loszulassen, das aufzugeben und sich innerlich nicht daran zu binden, sondern weiterzuziehen. Sie haben größere Aufgaben und Ziele im Blick. Und das Wort Immobilie, müssen wir ja auch sagen, hat manchmal ja nicht umsonst auch das Wort immobil drin. Und manchmal macht eine Immobilie auch immobil. So gut wie es ist, wenn man ein Haus hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass mancher stecken geblieben ist. Sagt, Mensch, eine Immobilie, die habe ich, aber dann möchte ich auch nicht mehr mobil sein. Da möchte ich drin bleiben, auch wenn Gott vielleicht andere Wege gehen könnte. Und ich habe manchmal den Eindruck, sind wir nicht doch manchmal auch zu gesettelt, zu selbstverständlich hier. Haus, Arbeit, stabiles Umfeld, gute Gemeinde. Alles da, und da kommen wir manchmal im Traum nicht auf die Idee, auch mal wegzugehen, andere Dinge zu bedenken. Und ich kenne da durchaus Leute, die sagen ganz klar, also hier bleibe ich und das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber ist das wirklich so selbstverständlich? Selbst in Deutschland, das ist zunehmend ein Missionsfeld, viele weiße Flecken, viele Ecken, wo es kaum Gemeinden gibt, wo neue Gemeinden gebraucht werden. Und da braucht es stabile Mitarbeiter, Familien, Ehepaare. Denn wie sollen sich sonst gesunde Gemeinden aufbauen lassen, wenn nicht solche Leute da sind, wie damals Aquila und Priscilla, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen, in die Pionierarbeit von Paulus mit hineingenommen werden. Und in Korinth scheint es damit Männern wie Gaius, wird uns genannt, Sosthenes, Stephanas, Crispus, stabile, gute Männer gegeben zu haben. Wir wissen, Korinth hat später Probleme gehabt, aber Paulus scheint es also jetzt für möglich gehalten zu haben, die beiden von dort mitzunehmen. Und das scheint mir eher so das Denken im Reich Gottes, in der Apostelgeschichte zu sein. Dort, wo es möglich ist, dass die nächsten Schritte gegangen sind. Ich habe den Eindruck, bei uns ist es manchmal eher ein bisschen andersrum. Ja, da haben wir, freuen uns, Ede Adam ist da oder Stephanus, das sind Lehrer, also kann ich das doch wunderbar genießen. Hier bin ich richtig. Überhaupt viele Christen, also unter meinesgleichen, das trifft sich gut. Bibelschule, Brake, viele Angebote, viele gute Gemeinden. Das wäre doch dumm, wenn ich da irgendwie weggehe oder auf eine andere Idee käme. Und, oder ich kann mir auch Gemeinden aussuchen. Ich kann sagen, ich möchte gerne was Charismatischeres, mehr Lobpreis, ich möchte gerne eine coole Event-Shirt, ich brauche mehr Lehre vielleicht, ich brauche mehr konservativeres Profil, alles möglich, wunderbar. Im Endeffekt wird aber deutlich oder besteht die Gefahr, es geht um meine Bedürfnisse. Es geht darum, wie ist eine Gemeinde oder eine Situation, die meinen Bedürfnissen am besten entspricht. Und das suche ich mir aus dem Portfolio suche ich mir das raus, was mir am besten gefällt. John F. Kennedy war es, glaube ich, der hat schon gesagt, frage nicht, was kann der Staat mir geben, sondern was kann ich dem Staat geben? Und ich glaube, so haben die gelebt. Sind wir bereit, letztlich zu dienen, uns nach den größeren Anliegen des Reiches Gottes zu trachten, auch wie dieses Ehepaar, von dem Erich berichtet hatte? Und man muss ja jetzt auch nicht gleich auf der Stufe ansetzen, ja, wegziehen, Haus verlassen und so weiter, komplett von vorne anfangen. Oft sind das viel kleinere Entscheidungen, aber selbst da tun wir uns manchmal schwer, zum Beispiel auch in der Gemeinde den Hauskreis vielleicht zu verlassen, der auch ohne dich klarkommt, neuen zu gründen oder mitzumachen, damit vielleicht einen wohlvertrauten Freundeskreis nicht mehr so häufig wahrnehmen zu können. Und das ist auch in unserer Gemeinde eine denkbare Sache, die mal passieren kann. Anderen Schwerpunkt gründen mit einem neuen Kreis, evangelistisch orientiert, was Neues machen, aufbrechen. Da sehe ich manchmal auch wenig Bereitschaft. Aquila und Priscilla, habe ich den Eindruck, die hatten diese Bereitschaft. Die haben gesagt, ja, für uns wäre das toll, diese Gemeinde in Korinth, da kennen wir die Leute, wir haben unsere Arbeit, da sind stabile geistliche Männer, an denen wir uns orientieren können. Wir ziehen weiter, wir machen was Neues, denn wir wollen Reich Gottes bauen, wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen einen Beitrag leisten, wir wollen dienen. Und da sind sie ein Vorbild für mich. Sie sind mobil, sind bereit aufzubrechen, sich nicht an Dinge wie Haus, Sicherheit zu klammern, zu binden, das absolut zu setzen. Und da können wir, denke ich, von ihnen lernen. In unserer jeweiligen konkreten, vielleicht ganz kleinen Situation, aber mit der Frage, wo kann ich dem Reich Gottes, wo kann ich der Gemeinde dienen und nicht die Frage, wo kann ich möglichst für mich die Dinge rausziehen und für mich muss alles stimmen und passen und dann ist es gut. Sondern gut ist es da, wo wir uns fürs Reich Gottes investieren und das haben sie gemacht. Römer 16, Vers 3 bis 5a werden sie nochmal erwähnt. Das ist so diese Grußliste. Und da fällt auf, dass sie auch hier sehr positiv auffallen. Paulus schreibt, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht alleine ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Paulus lässt sie also in dieser Grußliste als erste Mitarbeiter aufführen. Stehen also dort an oberster Stelle, in Anführungsstrichen, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Also er wertschätzt sie hier, grüßt sie hier als Mitarbeiter, die vorbildlich in der Mitarbeit engagiert sind. Die ersten, die erwähnt werden. Und Mitarbeiter, Mitarbeit wird in der Bibel hochgeschätzt und wertgeachtet. Wie ist das mit mir, mit uns, mit dir? Wenn jemand einen Brief nach Detmold Nord schicken würde, ja, und würde sagen, so Grüße und so weiter, und die Grüße würden sich so ein bisschen an der Mitarbeit orientieren. Wo würdest du stehen? Relativ weit oben oder vielleicht ganz unten? Ja? Mitarbeit war damals schon Qualitätskennzeichen und ist es letztlich auch heute. Und wir brauchen eben auch an vielen Stellen Mitarbeiter und ja, einfach Leute, die mit anpacken, die mit dabei sind. Und als Älteste machen wir uns natürlich immer wieder Gedanken, was das uns das bewegt. Wir sehen sehr viele, die mitarbeiten, die engagiert sind, die treu sind seit Jahren. Aber wir sehen auch einige, die wenig oder fast gar nichts machen, die sich rar machen. Und das macht uns Sorge, denn das kann auch eine Entwicklung werden, dass man sich zurückzieht und doch bequemer wird. Hier finden wir ein Ehepaar, wo Paulus sagt, das sind Mitarbeiter, das sind Leute, die ich grüßen möchte oder von denen gegrüßt wird, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, und er nennt sie ganz als erstes. Menschen, die anpacken, brauchen wir auch heute. Paulus wertschätzt diese Mitarbeit und sie können uns da ein Vorbild sein. Beide leben für Gemeinde, das ist der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist. Wir hatten es ja schon teilweise erwähnt, Römer 16, Vers 5a, grüßt die Gemeinde in ihrem Haus. Das heißt, auch hier haben sie wieder so eine Gemeinde gehabt um sich herum, eine Hauskirche, ein Hauskreis, wie auch immer. Jedenfalls in ihrem Haus hat sich Gemeinde versammelt, da war Gemeinde. Das war in Rom so, das war in Ephesus so, und in dieser Gemeinde treffen sie sich jetzt und sie leben dort in Ephesus mit der Gemeinde. Paulus hatte sie ja nach Ephesus mitgenommen und auch dort waren sie zu tragenden Kräften scheinbar genommen. Auch hier erweisen sie sich als initiativ. Sie leben Gemeinde, sie wollen Gemeinde, dafür setzen sie sich ein und dann nutzen sie ihre Möglichkeiten, genauso wie dieses indonesische Ehepaar. Sie leben nicht für sich und ihre Belange und es wird deutlich, Gemeindeleben, Gemeindebau kostet auch etwas. Zum Beispiel bei ihnen, sie öffnen eben ihr Haus, das ist Gastfreundschaft für Menschen. Hier kann man sich treffen, das scheint regelrecht ein Lebensstil bei ihnen gewesen zu sein. Die Gläubigen haben hier einen konkreten Anlaufpunkt, eine Struktur. Es wird zwar nicht gesagt, wie oft die sich getroffen haben, aber wenn wir die Urgemeinde zum Beispiel Apostelgeschichte 2 lesen, dann lesen wir dort von täglichen Treffen, und zwar im Tempel, aber eben auch in den Häusern. Vielleicht haben die sich dort gar nicht nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen getroffen, vielleicht sogar 3-4 Mal, vielleicht sogar fast jeden Tag, wissen wir nicht genau. Aber sie waren bereit, ihr Haus zur Verfügung zu stellen, Gäste einzuladen. Wir wissen ja auch nicht, was da für Gäste kamen. Ja? Man freut sich über jeden Gast, über die einen, die kommen, über die anderen, die gehen. Vielleicht ist denen auch so gegangen, ja, dass sie auch Gäste dabei hatten, wo sie sagten, Mensch, die machen uns hier alles dreckig oder was weiß ich, oder sind unangenehm. Das wissen wir nicht, lesen wir hier noch nicht. Aber sie waren bereit zu dienen, genauso wie dieses Ehepaar auch aus Indonesien. Das war für sie scheinbar ein ganz wichtiger Punkt. Und sie hatten die Möglichkeiten, sie hatten die Ressourcen, sie hatten das Geld, sie hatten ihre Möglichkeiten und das haben sie zur Verfügung gestellt. Und Untersuchungen zeigen, dass ein wichtiger Faktor für die Ausbreitung des christlichen Glaubens und auch für die Stabilität des Glaubens der ersten Christen die Bedeutung offener Häuser war. Und heute haben sie auch oft noch eine große Bedeutung. Und nicht umsonst denken wir ja auch als Gemeindeleitung, neben dem Gottesdienst ist ein wichtiger Bestandteil von Gemeinde, ja Hauskreise, Kleingruppen, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Und hier kann alles stattfinden, wo wir von ja auch im Großen predigen, was wir uns im Großen vorstellen. Hier findet Gemeinschaft statt, die kann gelebt werden, es können enge Beziehungen wachsen, es ist Austausch da, Bibelstudium, Fragen können besprochen, beantwortet werden, man kann miteinander, füreinander beten, auch trauern oder feiern, je nach Situation. Hier kann Jüngerschaft gelebt werden, man kann konkret nachfragen, ob sich etwas verändert hat von letzter Woche und so weiter. Und wir brauchen solche Kreise, solche Gemeinde im Kleinen, aber dazu bedarf es eben Menschen, die gastfreundlich sind, ihr Haus, ihre Möglichkeiten, ihre Wohnung zur Verfügung stellen, solche Kreise vielleicht auch leiten können oder mitleiten zu können, mitgestalten können, dafür Verantwortung übernehmen. Und das haben die beiden gemacht. Und nicht nur mal einmal oder zweimal, sondern scheinbar über Jahre und in unterschiedlichen Situationen. Das heißt, sie haben sich auch nicht einfach von den Situationen prägen lassen. Korinth ist Korinth, Ephesus ist Ephesus, Rom ist Rom und überall machen wir irgendwas und lassen uns einfach von den Situationen prägen. Sondern sie haben das, was ihnen wichtig war, ihre Werte, haben sie von Stadt zu Stadt weiter gelebt in jeder Situation. Ihre Güter, ihre Ressourcen haben sie für das Reich Gottes eingesetzt. Das war ihr Ziel, denke ich, im Leben. Und genauso wie Martin gestern in der Andacht sagte, das hat ihren Lebensstil letztlich geprägt. Römer 16,4, Paulus bedankt sich ausdrücklich, ich hatte es schon gesagt, bei ihnen, sie waren bereit, ein hohes Risiko auch einzugehen, um Paulus zu helfen, ihm als verfolgten Christen beizustehen. Im Zweifelsfall waren sie also zu großen, vielleicht sogar gefährlichen Opfern bereit und haben ihn da unterstützt. Paulus hatte das nicht vergessen, sondern das gewertschätzt. Und zu allerletzt werden sie in 2. Timotheus 4, Vers 19 genannt. Ganz am Ende seines Lebens schreibt Paulus dies. Dort wird einfach nur gesagt, grüßt, müsste ich nachlegen, Priscilla und Aquila oder andersrum. Wenn man so will, sind das die fast allerletzten Worte, die Paulus schriftlich überliefert hat. Er lässt sie grüßen, das heißt also über Jahre hat weiter Gemeinschaft bestanden, Verbundenheit. Und gerade am Ende seines Lebens hat ja Paulus festgestellt, viele menschliche Beziehungen, vieles ist gar nicht so gut gelungen, wie er sich das vielleicht gedacht hat. Er muss im gleichen Versen muss er schreiben, Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Der ist weg, das hat ihn mit Sicherheit bedrückt. Oder er muss sagen, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Bei Priscilla und Aquila kann er sagen, grüßt sie, da ist die Beziehung geblieben, die ist gut geblieben. Letztlich, was ich damit sagen will, ist, dass hier deutlich wird an diesem einen Vers, das Ehepaar ist treu geblieben über Jahre. Sie haben ihren Glauben über die ganzen Jahre gelebt, ausgelebt und Paulus scheint von ihnen profitiert zu haben. Das hat Auswirkungen, er hat sie geschätzt. Letztlich hat er in Römer 16, Vers 4 gesagt, nicht alleine ich bin ihnen dankbar, weil sie mich unterstützt und geholfen haben, sondern alle Gemeinden der Heiden. Das heißt, viele haben es mitbekommen scheinbar und haben gemerkt, da ist ein Vorbild, an dem man sich orientieren konnte im Alltag. Wir können zusammenfassen, es fällt auf oder fällt mir auf, beide werden immer zusammen genannt. Das heißt, sie treten als Ehepaar in Einheit und das sehr vorbildlich auf und zwar über einen langen Zeitraum. Sie werden immer zusammen genannt. In der Form finden wir das eigentlich nur, ihr könnt mich korrigieren, aber so wie ich es deute, nur dieses eine Mal so ausdrücklich und so explizit im Neuen Testament. Vielleicht auch ein Hinweis, dass solche Ehen auch in dieser Treue und Hingabe gelebt vielleicht selten sind. Umso mehr sollten wir danach streben, es ihnen gleich zu tun. Denn das kann wirklich einen guten Erfolg und eine gute Sache fürs Reich Gottes sein. Das wird an ihnen deutlich. Sie leben ein vorbildliches geistliches Leben. Sie besuchen den Gottesdienst. Das ist für sie, denke ich, eine Gewohnheit. Aber sie hören auch genau zu. Sie ergreifen Initiative. Sie überlassen das nicht anderen, sie sprechen Menschen an, laden sie ein, dort wo sie merken, da fehlt was, da kann ich was tun, da kann ich einen Beitrag leisten. Sie sind mobil, trotz vorbildlicher Arbeitstätigkeit, guter gesellschaftlicher Stellung, Haus und so weiter, binden sie sich nicht daran, sondern setzen das Reich Gottes an erste Stelle. Sie bauen Gemeinde mit, Gemeinde, Hauskirche, Hauskreis trifft sich bei ihnen. Sie übernehmen da Verantwortung, sie sind zu Opfern bereit, leisten Gastfreundschaft, stellen ihre Ressourcen, ihre Möglichkeiten zur Verfügung, wozu eben auch ihr Haus gehört. Und ich denke, da sind sie uns Vorbilder, in denen wir uns gut wiederfinden können, mit denen wir uns auch gut identifizieren können, weil sie so aus dem Alltag kommen und von denen wir eine ganze Menge lernen können. Ich hoffe, dass uns das gelingt und dass die Predigt einen Beitrag dazu geleistet hat. Und wenn ihr das mitnehmt, von diesem Ehepaar zu lernen, euch das vielleicht nochmal zu rekapitulieren, denke ich, dann wäre viel gewonnen, weil das kann man gut, finde ich, nachvollziehen. Amen. Ich möchte zum Ende jetzt des Gottesdienstes noch einmal beten. Ich würde bitten, alle, die können, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für diesen Gottesdienst, für die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Danke, dass du dabei warst, dass deine Gegenwart da war und dass du gut zu uns bist, Herr Jesus. Und ich danke dir ganz besonders, dass wir in deinem Wort viele Vorbilder finden. Und auch heutzutage, wenn wir von diesem Ehepaar in Indonesien hören, dann merken wir, das setzt sich bis heute fort. Vielleicht hat sogar dieses Ehepaar von Priscilla und Aquila besonders gelernt. Das wissen wir nicht. Aber wir sehen in deinem Wort Vorbilder, Menschen, an denen wir uns ganz praktisch im Alltag, in den kleinen Dingen des Alltags orientieren können. Herr Jesus, und wir wollen uns dieses Ehepaar zum Vorbild nehmen, in vielerlei Hinsicht, wollen von ihnen lernen, uns das ja einfach nochmal so verinnerlichen, was sie auch getan haben über Jahre in Treue und im Glauben, wie sie sich für Gemeinde eingesetzt haben, wie sie Menschen versucht haben, wertzuschätzen und auf einen guten Weg zu bringen. Und danke, dass es auch so gelingen durfte. Danke, dass Paulus sich bei ihnen damals bedankt hat, sie wertgeschätzt hat und einfach ihnen vermitteln konnte, euer Beitrag, euer Dienst hat etwas bewirkt im Reich Gottes, hat Gemeinde gebaut, mitgebaut. Herr Jesus, und wir bitten dich, dass du uns zu solchen Dienern machst, zu solchen Menschen, die sich einsetzen für dein Reich, für deine Gemeinde, die da sind im Gottesdienst, die darauf achten, wie geht es dem anderen, die sich engagieren, die aktiv und initiativ sind. Danke, Jesus, dass du uns dafür die Kraft geben willst. Danke, dass du da bist. Und so bitten wir dich um deinen Segen und um deinen Frieden für die nächste Woche, dass du dort in jede Belange des Alltags hineingehst. Amen. Ja, damit möchten wir den Gottesdienst beschließen und noch zu Kaffee und Tee einladen, Zeit der Gemeinschaft. Gerne auch, dass ihr ansprecht, dort, wo ihr Menschen seht.